schön, dass ihr da seid. Bei dem tollen Wetter. Unsere Gemeinde ist toll dekoriert. Dankeschön dafür. Die PowerPoint, die läuft. Der Ben, der macht die Technik. Die auch ein ganz dickes Dankeschön. Und Karin für die Modi, Sascha fürs Singen. Ich habe heute mal so ein bisschen pathetischen Titel gewählt. Aber keine Sorge, ich werde euch nicht nerven mit irgendwelchen persönlichen Ausführungen und Rückblicken und so. Also die Predigt, die haben wir jetzt ja gerade schon von der Lin gehört. Und ich glaube, eigentlich ist dem gar nichts mehr hinzuzufügen. Hat das ganz toll zusammengefasst, worum es geht beim Glauben. Ich habe heute mir überlegt, heute ist so mein letzter Predigtermin, bevor ich als Gemeindeleiter zurücktrete. Ich habe ja angekündigt, nach dem Baseballcamp werde ich zurücktreten. Und ja, heute ist so die letzte Predigt vor dem Baseballcamp, die ich wohl halten werde. Und das wollte ich jetzt einfach mal zum Anlass nehmen, einmal für mich persönlich, dass ich mal Rückschau gehalten habe, was ist so in den letzten 20 Jahren so alles gewesen, persönlich, aber auch als Gemeinde und so. Und habe mir überlegt, ich möchte jetzt nicht hier stundenlang Ausführungen halten, und wir haben ja schon zum Teil auch die letzten Monate mal zurückgeblickt, was war unser schönstes Erlebnis in der Gemeinde, was haben wir alles erlebt. Und ich denke, in dem Prozess, den wir jetzt angefangen haben, da werden wir auch bestimmt noch das ein oder andere Mal darüber ins Gespräch kommen und uns überlegen, was war gut, was war vielleicht auch nicht gut, was verbinden wir mit den Jahren, was hat uns geprägt. Und ich habe mal versucht zu überlegen, wie kann ich das zusammenfassen, wenn ich so überlege, aus meiner Sicht, das ist natürlich die subjektive persönliche Wahrnehmung, was war so die letzten 20 Jahre, wie könnte ich das zusammenfassen? Und ich bin da auf ein Gleichnis gekommen von Jesus, was wir, denke ich, mir alle kennen, und zwar dieses Gleichnis vom vierfachen Acker, wo Jesus beschreibt, womit er ja auch das Reich Gottes ein Stück weit vergleichen kann. Und ich möchte uns den Text einmal vorlesen. Der ist aufgeschrieben in Markus 4, Verse 1 bis 9 und dann nochmal 9 bis 20. Wieder einmal lehrte Jesus am See. Bald hatte sich eine große Menschenmenge um ihn versammelt. Darum stieg er in ein Boot und sprach von dort zu den Menschen am Ufer. Was er ihnen zu sagen hatte, erklärte er durch Gleichnisse. Hört mir zu. Ein Bauer ging aufs Feld, um Getreide zu sehen. Als er die Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf dem Weg. Sofort kamen die Vögel und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf felsigen Boden, wo nur wenig Erde war. In der dünnen Erdschicht ging die Saat zwar schnell auf, als dann aber die Sonne am Himmel hochstieg, vertrockneten die Pflänzchen. Sie hatten keine starken Wurzeln und verdorrten deshalb in der Hitze. Wieder andere Körner fielen ins Dornengestrüpp, doch dieses hatte die junge Saat bald überwuchert, sodass sie schließlich erstickte. Es konnte kein Getreide wachsen. Die übrigen Körner aber fielen auf fruchtbaren Boden, gingen auf, wuchsen heran und brachten das 30-fache, das 60-fache, ja sogar das 100-fache der Aussaat als Ertrag. Und Jesus fügte hinzu, wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Da ist so das eigentliche Gleichnis. Und dann hat Jesus gemerkt, na, die Jünger schön und gut, aber die haben das noch nicht so richtig verstanden gehabt, was er eigentlich damit sagen wollte. Und dann erklärt er ihnen das weiter. Dann sagte er zu seinen Jüngern, ihr versteht schon dieses Gleichnis nicht. Wie wollt ihr dann all die anderen begreifen? Was der Bauer im Gleichnis aussät, ist die Botschaft Gottes. Die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, haben die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Satan und nimmt alles wieder weg, was in ihr Herz gesät war. Andere Menschen wiederum sind wie der felsige Boden, auf den die Körner fallen. Sie hören die Botschaft und nehmen sie sofort mit Begeisterung an. Aber ihr Glaube hat keine starken Wurzeln und deshalb keinen Bestand. Wenn solche Menschen wegen ihres Glaubens in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder davon ab. Noch andere Menschen gleichen dem von Dörrengestrüpp überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltags, die Verlockungen des Reichtums und die Gier nach all den Dingen dieses Lebens und ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Aber dann gibt es auch Menschen, die wie der fruchtbare Boden sind, auf den die Saatkörner fallen. Sie hören Gottes Botschaft, nehmen sie an und bringen Frucht 30, 60 oder 100-fach. Und ich habe mir überlegt, wenn ich so auf unsere 20 Jahre zurückblicke, dann spiegelt dieses Gleichnis unseren Zustand, unsere Gemeindesituation, glaube ich, ziemlich gut wider. In dieser Zeit, wenn wir so zurückblicken, haben wir, glaube ich, ganz oft und in verschiedensten Situationen den Menschen ja von Jesus weitergesagt. Und so ein paar Sachen würde ich gerne auch einfach euch nochmal so vor Augen halten. Und ich denke, die 20 Jahre, die sind nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Wir haben eine Menge gemacht, wir haben eine Menge Kraft und Zeit und Energie auch investiert. Und ich habe nur mal für mich so, ich konnte mich nicht zurückhalten, mal geguckt, ich habe ungefähr 140 Predigten in der Zeit gehalten und circa 750 Hauskreise geleitet oder dabei gewesen. Und da waren, ich sage mal, hunderte persönliche Gespräche und etliche Aktionen. Und wenn ich mir das jetzt uns vor Augen halte, wie viel wir als ganze Gemeinde schon in den 20 Jahren gesät haben, dann ist das, glaube ich, eine ganze Menge. Wenn wir jetzt die Baseball-Camps und Weihnachtsmärkte und Aktionen und Pro-Christ-Veranstaltungen und Spotlight-Abende und was wir alles so in den 20 Jahren gemacht haben, dann glaube ich, dann haben wir Gottes Saat, so wie es hier geschrieben wird, glaube ich, etlichen Menschen, ich würde einfach mal behaupten, tausenden Menschen in Datteln tatsächlich weitergesagt. Und wir merken, wir sind als Gemeinde heute, ich würde mal sagen, wir haben hier nicht das Problem, dass wir von der Großteil der Bevölkerung irgendwie als komische Gruppe angesehen werden, sondern ich würde mal sagen, wir sind etabliert, im positiven Sinn. Der Bürgermeister kommt zu uns, dem ist halt nicht peinlich, bei uns im Gottesdienst und seine Kinder am Baseballcamp anzumelden. Wir sind bei der Jugendarbeit, wenn wir denn wollten, in der Stadt sowas von gern gesehen. Wir haben nicht das Problem, dass wir als verfolgte Gemeinde dastehen, sondern wir werden wahrgenommen. Das würde ich einfach mal behaupten. Und wir durften in den Jahren vielen Menschen von Jesus weitersagen. Und wenn man durch die 20 Jahre blickend, ich weiß nicht genau, wie viele Menschen hier waren, aber ich würde einfach mal sagen, waren bestimmt über 200, vielleicht bis zu 250 Leute da, die in Summe in unserer Gemeinde an verschiedenen Menschen da gewesen sind, über kürzere und längere Zeit. Und wenn wir uns heute Morgen umschauen, dann sind noch ein paar Plätze frei. Und ich glaube, wir würden alle, wie wir hier sitzen, uns darüber, ja, mehr als freuen, wenn wir vielleicht das Problem hätten, dass wir zwei Gottesdienste organisieren müssten oder vielleicht sogar drei, dass wir, na, Christiane ist schon, so, ich sag so, der eine oder andere würde sich vielleicht darüber freuen. So, und wenn wir mehrere Kindergruppen hätten und Seniorenkreis und was weiß ich. Und ich komme gleich zum Punkt dazu, was ich mir zukünftig für die Gemeinde wünsche. Und wenn ich 20 Jahre zurückblicke, da hätte ich mir genau das gewünscht, eine große Gemeinde, Lebendigkeit, viele Menschen und ja, ne, man kommt hin und man weiß nicht, wo man Platz kriegen soll. Ne? So sieht unsere Realität aber nicht aus. Ich sage jetzt von meiner Warte aus noch gar keine Wertung, ne, was jetzt gut oder was jetzt vielleicht schlecht ist. Ich finde es auf der einen Seite nur für mich sehr, sehr ernüchternd, dass Jesus so realistisch in die Zukunft geblickt hat. Wie ist mit seinem? Es ist sein Reich, was wir hier bauen, wo wir mitarbeiten dürfen. Was mit seiner Botschaft passiert? Wenn wir es extrem sagen, tausende Menschen haben in Datteln von Jesus gehört und ihr seid die Frucht. Und das ist das Positive. Wir dürfen uns freuen darüber, dass wir heute mit, nein, ich habe nicht gezählt, 25 Leute, vielleicht hier sind 30. Jetzt könnten wir, die Mathematiker könnten jetzt ausrechnen, ne? Wie viel Prozent oder sind wir schon im Promillebereich? So ist nicht so viel, ne? Was so als Frucht aufgegangen ist. Aber so ist das im Garten auch. Ne? Und dann wächst die Frucht auch noch da, wo sie will und nicht manchmal da, wo wir sie ausstreuen. Ne? Wenn ich an unsere jahrzehntelange Arbeit mit unserem Rasen nachdenke, wie viel Samen wir verstreut haben und na, wie suboptimal der Rasen gewachsen ist, dann erinnert mich das auch so ein bisschen an unsere Gemeindesituation. Aber ich möchte den Rückblick damit schließen und sagen, ich freue mich darüber, über jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist oder heute unterwegs ist, also der dazugehört, der im Glauben gewachsen ist, der gesagt hat, ja, ich will wachsen, ich will Jesus nachfolgen, ich will ihm treu sein. Und dafür dürfen wir Gott echt Danke sagen. Ich möchte jetzt aber eigentlich mit uns nach vorne blicken. Ich sage es mal, die nächsten 2, 5, 10, 20 Jahre. Wir werden das in dem Veränderungsprozess, den wir jetzt begonnen haben, denke ich mir, auch noch in verschiedenen Sichtweisen demnächst thematisieren, was wir so uns vorstellen, wie wir denken, wohin sollte sich unsere Gemeinde entwickeln, was war vielleicht gut, was war nicht gut, was können wir daraus lernen. Und diese Fragen, die werden uns jetzt noch längere Zeit auch beschäftigen. Und ich habe mir gedacht, ich möchte meine Gedanken euch heute mal versuchen, so zu vermitteln. Wie stelle ich mir, ich habe es mal so gesagt, meine Traumgemeinde vor? Wie soll die in 2 Jahren, in 20 Jahren aussehen? Ich habe mir überlegt, natürlich wäre das schön, wenn wir dann eine volle Hütte hätten, aber ich habe gemerkt, das ist mir jetzt nicht mehr ganz so wichtig. Ich habe auch gemerkt, wie ich in den Jahren auch einen Veränderungsprozess persönlich durchgemacht habe. Von, ich sage es mal ganz hart, von Zahlendenken dahin, dass wir sagen, ich will, dass wir Datteln erreichen. Das wünsche ich mir nach wie vor. Aber auf der anderen Seite sind mir andere Aspekte deutlich wichtiger geworden und die möchte ich mit euch heute Morgen teilen. Was wünsche ich mir? Als erster Punkt, der mir so eingefallen ist, ist, dass wir eine Gemeinde sind und werden, wo wir bereit sind, jeder Einzelne sich von Jesus verändern zu lassen. Ich wünsche mir, dass wir echt ein gutes Gleichgewicht hinbekommen zwischen dem einen, zwischen der Botschaft, die wir auch verkündet haben, dass wir sagen, Jesus liebt dich und er liebt dich so, wie du bist. Und wenn du in die Gemeinde kommst, dann hoffe ich, dass Menschen nicht den Eindruck haben, boah, wie die sind, so kann ich nie und nimmer werden. Ich weiß von einigen, die so einen Eindruck hatten, die mal da gewesen sind, dass die gemeint haben, da ist ein Anspruch, den kann ich nicht erfüllen. Und ich wünsche mir, bei mir angefangen, und ich wünsche mir das von jedem von uns, dass wir sowas nicht ausstrahlen, dass wir Menschen von oben herab anschauen und sagen, werd du erstmal so, so und so, bevor du zu Jesus kommen kannst. Jeder Mensch darf, so wie er ist, zu Jesus kommen. Und Jesus hat nicht einmal einen Menschen weggejagt, weil er irgendeine bestimmte Norm nicht erfüllt hat. Und ich hoffe und wünsche mir, dass wir als Gemeinde das auch weiterhin so ausstrahlen, dass bei uns jeder willkommen ist, jeder, so wie er ist. Und ich glaube, darauf haben wir in den letzten 20 Jahren auch Wert gelegt. Und ich denke auch einigermaßen gut, das so nach außen hin vermittelt. Ich möchte den Aspekt aber auf einen zweiten Punkt werfen, was mit Nachfolge auch zusammenhängt. Und das bedeutet Veränderungsbereitschaft, dass ich bereit bin, mich von Jesus immer wieder in meinem Leben verändern zu lassen. Und das nicht aus dem Grund, warum, weil Jesus mir, ja, mich piesacken möchte, mich irgendwie ärgern möchte. Ne, wenn man heute jemanden fragt, was verbindest du mit Christsein, dann ist wahrscheinlich einer der ersten Antworten, ja, man muss die Gebote halten. Und ich denke, das haben wir, oder kriegen wir einigermaßen gut hin, dass wir das deutlich machen, darum geht es nicht zuallererst im Christsein. Aber wenn ich Christ bin, dann gehöre ich mir auch nicht mehr selber. Das ist die andere Seite der Medaille. Dann habe ich mein Leben jemand übergeben, und zwar dem Herrn der Welt. Dann ist Jesus mein Herr. Und wir singen das in ganz vielen Liedern, wo wir Jesus als Herrn anbeten. Und das bedeutet, ein Herr hat auch einen Rechtsanspruch an mich. Und ich glaube, wir sind in der Demokratie groß geworden. Wir wissen eigentlich nicht mehr so richtig, was es bedeutet, einem Herrn zu dienen. Früher, zur Zeit Jesu, da war das noch in der gesellschaftlichen Tagesordnung, dass es Sklaven gab. Und in anderen Ländern unserer Erde heute, da haben Menschen, denke ich mir, auch noch eher eine Vorstellung davon. Und das bedeutet, Jesus hat einen Anspruch an mein Leben. Und das möchte er im Guten wahrnehmen. Er möchte mich verändern. Er möchte meinen Charakter verändern. Er möchte nicht, dass ich so bleibe, wie ich bin, sondern er möchte meine starken Seiten, die ich sowieso schon habe, die möchte er noch stärker ausprägen. Und meine Seiten an meinem Charakter und in meinem Temperament, in meinem Wesen, die nicht gut sind, die möchte er verändern. Und so, dass wir alle Individuen bleiben. Wir sind nicht gleich. Jeder hat andere Stärken und Schwächen. Jeder von uns. Andere Prägung, andere Herkünfte. Aber Jesus möchte jeden von uns verändern. Und das ist sein Anspruch, nicht mehr und nicht weniger. Er möchte, dass du dich änderst. Und er möchte uns so verändern, dass wir alle, ich habe es mal genannt, so kleine Christus werden. Wir sollen Jesus ähnlicher werden. Und das ist manchmal ein ganz schön harter Weg, weil ich muss dazu bereit sein. Jesus stülpt mir das nicht über. Jesus fordert mich heraus und er wird auch sicherlich keine Ruhe geben, bei keinem von uns, uns zu verändern. Aber ich muss dazu bereit sein. Jetzt vielleicht auch noch zur, nicht, dass wir Panik bekommen. Ich muss nicht perfekt sein, versteht mich nicht falsch. Wir sollen nicht aus unserer eigenen Kraft versuchen, so, jetzt lege ich los, jetzt muss ich alle 10 Gebote und alle anderen, die ich noch kenne, so jetzt von jetzt auf gleich erfüllen. Wenn wir das versuchen, ich glaube, das ist uns bewusst, dann wäre kein einziger von uns hier. Wir kriegen das nicht hin. Wenn wir das aus unserer eigenen Kraft versuchen, das ist nicht das Ziel. Da müssen wir auch genau nachlesen. Das will Jesus auch so nicht, sondern der will uns Schritt für Schritt weiterführen. Genauso wie er seine Jünger geführt hat. Das Einzige, was er von dir und mir erwartet, ist, dass wir bereit dazu sind. Wir haben alle Vergebung nötig und alle werden wir mehr oder weniger gut oder schlecht darin sein, uns verändern zu lassen. Darum geht es aber Jesus nicht, sondern es geht ihm darum, dass wir uns verändern lassen. Wir kennen vielleicht das Beispiel, wo Jesus einer Frau begegnet, die gerade dabei ist, gesteinigt zu werden. Und damals im Judentum war das so, sie wurde als Ehebrecherin ertappt. Ich frage jetzt nicht danach, was mit dem Mann passiert ist, davon liest man nichts. Sondern es ging darum, sie sollte gesteinigt werden. Und Jesus hat sie aus der Situation befreit. Und wie hat er dann mit ihr reagiert? Hat er ihr gesagt, alles gut, mach weiter so? Wir wissen, was Jesus gesagt hat. Geh hin und ändere dein Leben. Mach nicht einfach so. Oder in Jakobus sagt Jesus uns, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer nur allein, sonst betrügt ihr euch selber. Und wir könnten mal weiter durchgehen lassen. Wichtig ist, dass wir als Christen bereit sind, uns immer wieder von Jesus verändern zu lassen. Ein zweiter Aspekt, wie ich mir vorstelle, wie wir als Gemeinde uns entwickeln, ist, dass wir eine Haltung entwickeln, indem wir es zulassen, heil zu werden. Jesus ist gekommen, die zu suchen, nicht die Starken und Gerechten und die sowieso schon alles gut auf die Kette bekommen, sondern die Kranken und Belasteten zu suchen. Das wissen wir. In Matthäus 9 sagt er, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Und in Matthäus 11, kommt her, alle zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Dafür ist Jesus gekommen. Wir hatten in unserem literarischen Abend, ne, Gerd, auch kurz das Thema, wo wir überlegt haben, tatsächlich, in freien Gemeinden, ich sage es mal ganz offen, da sind viele Kranke und Belastete, überproportional viele. Und das ist gut so, weil genau für die ist Jesus gekommen, für uns. Und ich glaube, wenn ich in unsere Gemeinde reinschaue, dann sehe ich viele, die verletzt sind, die tiefe seelische Verletzungen mit sich herumtragen, die krank und emotional verletzt sind. Und ich wünsche mir nichts mehr, als dass wir eine Gemeinde sind, wo wir heil werden dürfen, wo wir uns das eingestehen, wo wir damit mit dem anderen ins Gespräch kommen und uns helfen lassen. Und wie das so ist mit dem Arzt, keiner geht gerne zum Arzt. Ich muss mich auf den Arzt einlassen. Ich kann nicht nur darüber reden oder in Gedanken mir das vorschieben, sondern ich muss irgendwann mal einen Termin machen und hingehen. Und in der Regel ist das ja nicht nett, ne? Egal was. Und wenn wir, ich sage es jetzt mal, an so einem Geschwür denken, dann muss das erstmal aufgeschnitten werden, bevor das heilen kann. Und so wünsche ich mir, dass wir jeder für sich, wir zusammen, eine Gemeinde werden, wo wir zu Jesus hingehen und vielleicht zu unserem Nächsten, zu dem wir Vertrauen haben. Und die Dinge einfach auch vorbringen. Ey, hier bin ich krank, hier brauche ich Hilfe. Hier muss mir geholfen werden. Und dass wir nicht versuchen, darüber hinwegzugehen und uns jeder mit einem Lächeln auf dem Gesicht sagen, wie gut es uns geht und eigentlich geht es uns gar nicht gut, sondern dass wir so eine Gemeinde werden, wo wir offen damit umgehen dürfen. Das wünsche ich mir. Ein dritter Punkt, der mir durch den Kopf gegangen ist, ich habe mir mal überschrieben, mit Missstände direkt ansprechen. Ich glaube, wir sollten mehr Mut dazu entwickeln, den anderen auf sein Fehlverhalten anzusprechen. Und bitte versteht mich an dieser Stelle bitte nicht falsch. Ich meine jetzt nicht, dass wir alle hier durch die Reihen gehen sollen und sagen, da, hast du gerade gemerkt oder hast du gestern, ne, so in dieser Haltung, natürlich nicht. Wir kennen alle das Beispiel, was Jesus sagt, guck erstmal in dein eigenes Auge und nimm da den Balken raus, bevor du beim nächsten den Splitter rausziehst. Diese Haltung, die setze ich voraus. Wir sind jetzt 20 Jahre mindestens Christen. So, jetzt sage ich mal, jetzt lasst uns den nächsten Schritt gehen. Über so Kindersachen möchte ich mich nicht mehr unterhalten. Das ist selbstverständlich, dass wir mit so einer Haltung auf den anderen zugehen. Nicht verachtend und vernichtend und verletzend dem anderen gegenüber, aber nicht aus falscher Scham davor scheuen, Dinge anzusprechen, wo wir denken, ey, das ist nicht gut, wie der oder diejenige mit dem umgegangen ist oder mit mir. Und ich habe gemerkt, ich habe das nicht immer so getan. Warum? Weil ich Angst davor hatte, den anderen zu verletzen oder zu verlieren oder dass er der Gemeinde den Rücken zukehrt. Wisst ihr, was meine Beobachtung ist über die Jahre? Es hat nichts bewirkt. Dadurch ist nicht eine Wunde besser geworden. Ich glaube, dass es liebloser am Ende, den anderen nicht darauf anzusprechen, als wegzuschauen. Und machen wir uns nichts vor, das ist alles andere als schön und das macht keiner von uns gerne. Aber ich glaube, wir haben das nötig. Wir haben Hilfe nötig, wir sind doch nicht perfekt. Und ich sage es nochmal, lasst uns das in der richtigen Haltung tun. Nicht, das wollte ich dir schon immer mal sagen, in diesem Stil, natürlich nicht, sondern in Liebe auf dem anderen zugehen und sagen, Mensch, könnte das sein, dass du an der und der Stelle vielleicht nicht ganz so richtig gehandelt hast? Hast du gemerkt, wie du mir wehgetan hast? Lasst uns Mut dazu entwickeln und die richtige Art und Weise, uns zu korrigieren. Wir haben das nötig, jeder von uns. Was mir noch am Herzen liegt, ist, dass wir das lernen, gut und direkt zu kommunizieren. Das hat im Übrigen nichts mit Christsein oder Nicht-Christsein zu tun, sondern mit Kommunikation. Ich merke, dass wir hier echte Probleme über die Jahre in der Gemeinde damit hatten. Wir sind manchmal sehr gut darin gewesen, über den anderen zu reden, aber nicht mit dem anderen. Es trifft jetzt hier vielleicht auch die Falschen, aber ich sage das für uns in der Gemeinde, wo uns das auffällt. Lasst uns daran alle zusammen arbeiten. Wenn ich mitbekomme, dass jemand was über jemand anderen sagt, dann lass mich darauf hinweisen, hast du mit demjenigen oder derjenigen denn schon direkt gesprochen? Lasst uns selber so eine Haltung entwickeln, wo wir es vielleicht noch nicht haben. Wir wissen, was daraus entstehen kann. Ungutes Gerede und am Ende Spaltung und Verletzung. Und den nächsten Punkt, den habe ich mal genannt, ein geschärftes Bewusstsein, was ich mir wünsche. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass wir erwachsen werden in dem Sinn, dass wir nicht die Gemeinde für mein Leben verantwortlich machen. Und ich habe in den Jahren öfter mitbekommen, dass die Gemeinde in unterschiedlichsten Ausprägungen, wer immer auch die Gemeinde dann sein soll, verantwortlich gemacht wird für persönliche Missstände. Wenn ich es hart sage, muss ich sagen, was ist das für eine kindische Haltung? Nichts gelernt, um es hart zu sagen. Bist du dafür verantwortlich, wenn beim anderen im Leben was schief läuft? Nein, ich bin für mein Leben verantwortlich in allererster Konsequenz. Und jeder hat, das sage ich, unterschiedliche Voraussetzungen, wie ich in der Kindheit geprägt wurde, was ich erleben musste oder durfte, was ich für Freunde und Beziehungen habe, in welche Familie ich hineingewachsen wurde, hat jeder von uns ganz unterschiedliche Grundvoraussetzungen. Und das weiß Jesus doch auch. Der eine hat sehr gute Voraussetzungen mitbekommen, der andere ist vielleicht in der Situation groß geworden, wo ich sage, boah, dass aus dem noch sowas geworden ist, praise the Lord. Aber die Gemeinde ist nicht dafür verantwortlich, wie es mir geht. Und diese Haltung, die wünsche ich mir, sondern dass ich Gemeinde erlebe als meine Familie, als Ort, wo ich mit meinen Geschwistern Jesus anbete und ihm nachfolge und wo ich wachsen will. Und ich sage es jetzt mal überspitzt, nicht nur als Umzugsunternehmen. Und ich wünsche mir, dass wir so Gemeinde erkennen und dass wir so Gemeinde leben. Auch wir sind die Braut Jesu. Das möchte ich uns auch in Erinnerung rufen. Jesus wartet auf uns. Jesus, wir sind ja sein, ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt ausdrücken soll, seine Braut, so nennt Jesus das. Das Beste, was er hat, das bist du und ich. Lasst uns so Gemeinde leben, nicht wo ich meine Probleme auf andere projiziere, sondern wo ich Jesus erkennen will und im anderen Jesus erkennen will. Und ein weiterer Punkt, den ich mir echt wünsche, zuallererst für mich und auch für uns als ganze Gemeinde, dass wir erkennen, dass wir ohne Jesus echt nichts tun können. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal habe ich so Anflüge oder so, wo ich denke, ach, einiges kriege ich doch ganz gut auf die Reihe. So, ne, das kriege ich auch selber so im Leben hin. Und ich weiß nicht, wie euch das so geht, aber wahrscheinlich kennt ihr so die Gedanken auch. Und das ist auch gut, wir kriegen manche Sachen auch echt gut hin. Die kriegen wir auch, ob es im Persönlichen ist, im Beruflichen, auch in der Gemeinde. Und das ist ja auch gut so, da ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Aber ich wünsche mir für mich zuallererst und für uns als Gemeinde, dass wir wirklich von Jesus abhängig sind, dass uns das bewusst ist. Ich bin nicht in der Lage, auch nur einen Menschen zu ändern. Ich kann das nicht und du auch nicht. Das kriegt, wenn nur Jesus hin. Und selbst Jesus beschneidet sich dabei, weil er vertraut darauf, dass ich mich von ihm verändern lasse, was ich zu Anfang sage. Jesus vergewaltigt mich nicht und ich auch nicht, sondern er wartet darauf, dass ich mich verändern lasse. Und wenn wir mit so einer Haltung unsere Gemeinde leben, dass wir wirklich wissen, ey Jesus, wir haben dich nötig. Und wir haben jetzt das beste Beispiel vor Augen, ne, unser Baseballcamp, mit welchen letzten Luftreserven wir das Camp angehen. Ne? So, wer kann denn noch was machen? Wir haben Jesus nötig. Und vielleicht ist es genau das Camp, wo wir merken, im Nachhinein, Mensch, hier hat Jesus am dicksten gehandelt. Wir haben nicht mehr viel bringen können, was unsere eigene Leistung angeht, sondern wir haben Jesus echt nötig. Und das ist ein Geheimnis, wenn wir in der Bibel nachschauen. Immer dann, wenn wirklich gar nichts mehr ging, ne, wenn der Elia oder wer war das, der sagte, ich bin noch der Einzige, der übrig geblieben ist, oder Elisa? Ne, Elia, ne? Da hat er ihn gezeigt, ey, da sind noch ein paar tausend andere, die auch an mich glauben. Oder die 12 Jünger, ne, nach Karfreitag, die waren weg, die hatten abgeschlossen mit ihrem Glauben, die waren schon wieder in ihren alten Job zurückgegangen. Dann kommt Jesus zu denen und sagt, ey, ich bin doch da, jetzt geht's erst los. Und in Johannes 15 sagt Jesus uns so auf den Kopf zu, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten, nichts. Und ich glaube, die Haltung, die habe ich nötig, die haben wir als Gemeinde nötig, dass wir uns das eingestehen. Jesus, mach du. Wir können nichts mehr. Hier ist unser kleiner Haufen, der wir noch sind. Aber wir sind Reben am Weinstock. Du bist Jesu Kind. Und in dir lebt Gott, der Schöpfer. Wenn wir uns umschauen, wie perfekt unsere Welt gemacht wird, wer unser Herr ist, der kann durch dich wirken, egal wo du bist, mit welcher kleinen Kraft wir noch haben. Und mein letzter Wunsch, den ich mir so wünsche, den habe ich mal ganz fett gemacht, der geht da so über. Da habe ich so für mich gesagt, ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, wo Jesus echt im Mittelpunkt steht. Und wir haben es, glaube ich, in der Vergangenheit, oder alle, die wir eigentlich hier sitzen, sind eigentlich wegen anderen Menschen in die Gemeinde zuallererst gekommen, oder die meisten wahrscheinlich, weil irgendwo Kontakt zu jemand bekommen haben und gesagt haben, Mensch, das interessiert mich, da gehe ich vielleicht auch mal hin. Wir haben über die Jahre aber auch erlebt, dass bei etlichen, die da gewesen sind, das nicht sich weiterentwickelt hat. Dass sie wegen Menschen gekommen sind und ganz am Ende auch wieder wegen Menschen gegangen sind. Dass die Wurzeln nicht so tief gewachsen sind, wie wir es gerade im Gleichnis von Jesu gelebt haben, dass du wirklich wegen Jesus hier in der Gemeinde sitzt. Und das ist ein Reifungsprozess. So eine Pflanze, die schießt ja in der Regel nicht so schnell raus, sondern die braucht Zeit. Und die Wurzeln dazu müssen ja auch wachsen. Ich wünsche mir, dass Menschen, wenn sie auch zu uns kommen, und ich hoffe, dass Menschen wegen euch in die Gemeinde und wegen mir kommen, dass sie sagen, hey, da wo die oder der hingeht, das interessiert mich. Deswegen komme ich auch mal dahin. Aber ich wünsche mir, dass viele Menschen dann die Kurve kriegen in dem Sinn, dass sie merken, der Dietmar so ganz so nett ist er vielleicht doch nicht. Der hat doch so ein paar komische Eigenarten. Das finde ich mal gar nicht gut. Aber dass sie trotz mir in der Gemeinde bleiben. Weil Menschen so wachsen, dass sie sagen, ich bin in der Gemeinde wegen Jesus und nicht wegen der Gemeinschaft oder wegen dem und dem oder wegen der Freizeiten oder wegen der Männertouren oder wegen der was weiß ich, sondern wegen Jesus. Weil es wird so sein, und das haben wir jetzt bitter erleben dürfen, ganz häufig, dass wenn Menschen wegen Menschen kommen, dann gehen sie auch wieder, weil irgendwann merkt selbst der Letzte, dass hier keine Heiligen sitzen. Wir haben alle unsere Fehler und Probleme und unsere Eigenarten und unsere Schrulligkeiten, so wie wir sind. Und wenn wir wollen, dann können wir uns wunderbar über unsere Probleme austauschen und uns, was bei dem oder denjenigen nicht so richtig gut ist, das können wir. Problem wird nur sein, das wird mich nicht zu Jesus hinbringen. Sondern wir sitzen hier, weil wir Vergebung nötig haben. Und ich habe uns so als letzten Text mal einmal den Text rausgesucht, den finde ich, der passt ganz gut dazu, wo Jesus mit seinen drei engsten Vertrauten, Petrus, Johannes und Jakobus, auf dem Berg waren und ihnen Jesus begegnet ist. Und Jesus wurde da so verwandelt. Und ganz am Ende, den Vers, den habe ich mal fett gemacht, unten der Vers 8, da steht so, und als sie aufblickten, sahen sie niemanden mehr außer Jesus. Und das wünsche ich mir für uns als Gemeinde, dass wir wirklich Jesus im Blick haben, mit allen Konsequenzen, was das heißt. Dass wir uns das verdeutlichen und sagen, ich bin hier in der Gemeinde, das ist meine Gemeinde, weil ich folge dem Herrn der Welt nach. Und das mit meinen Geschwistern, weil es mir gut tut, nicht alleine irgendwo vor mich hinzupruscheln in meinem Glauben, sondern das in einer Familie zu tun. In der Familie, das ist ein Lehrfeld, ne? Da gibt es öfter mal Probleme und Spülmaschine muss ausgeräumt werden und Wäsche gewaschen werden und auch Dinge, die nicht so toll sind. So, aber in der Familie darf ich mich auch angenommen fühlen. Da weiß ich, da ist mein Zuhause. Und Jesus ist ja der Grund unserer Familie. Und ich wünsche mir das für die nächsten 20 Jahre, dass wir das ja wirklich vor Augen haben. Ich bin da bei Jesus, weil ich hier Jesus treffe. Und darauf freue ich mich, das mit euch zusammen zu tun. Amen. Gott segne uns.